Herzlich willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute: Zielfonds Due Diligence, die Grenzüberschreitung mit
Alexander Skowronek, Partner bei B-Partners, und
Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei B-Partners. Heute haben wir ein gesellschaftsrechtliches Thema, was schon mal bei unserer Legal Due Diligence bei Zielfondsinvestments sozusagen auftauchen kann. Wir haben uns jetzt mal hier so einen Fall haben Sie hier mitgebracht, das Koronek an. Und dessen wir das mal darstellen wollen.
Genau, ne? Einen relativ aktuellen Fall, der im letzten Jahr auch in den Zeitschriften abgedruckt wurde. Und wir kommen in unserer Due Diligence eigentlich standardmäßig zu der Prüfung, wo natürlich der satzungsmäßige Sitz einer zu prüfenden Gesellschaft sich befindet und natürlich auch, wo dann der Verwaltungssitz sich dieser Gesellschaft befindet und welche Konsequenzen sich gegebenenfalls aus einem Abweichen dieser beiden Orte ergeben würde. Das ist ein Punkt, den wir eigentlich standardmäßig abprüfen. Und ja, in diesem Beschluss, ist ein Beschluss des OLG Celle vom 5. September 2022 gewesen, ging es darum, welche Konsequenzen es sich bei einer Grenzverlagerung des Verwaltungssitzes einer britischen Gesellschaft nach Deutschland ergeben, insbesondere auch die Konsequenzen aus dem Brexit. Aber grundsätzlich kann man aus dieser Entscheidung auch noch mehr entnehmen. Also es ist jetzt nicht nur rein auf Brexit-Fälle oder UK-Fälle beschränkt, sondern da wird ganz gut durchdekliniert, welche Konsequenzen und welche Probleme sich auch in solchen Fallgestaltungen sich abspielen können.
Ja, und ich denke, wir werden gleich über den Fall sprechen, wie er denn eben auch entschieden wurde. Aber ich sag mal, auch in unserer Welt sind das eben Themen, wo meinetwegen, ich sag mal, deutsche Immobilien in einer UK-Gesellschaft gehalten werden und dann hier der Geschäftsführer der UK-Gesellschaft vielleicht eben in Deutschland unterwegs ist. Das sind so die Sachen, wie wir sie bei uns dann eben besprechen und diskutieren. Aber hier wollten wir uns jetzt an dem Fall orientieren, wie er eben auch vor einem deutschen Gericht entschieden worden ist.
Genau. Also das ist hier das OLG Celle gewesen. Und der Fall, der zu entscheiden war, war, dass im Jahre 2009 im Vereinigten Königreich eine Limited gegründet wurde, eine Gesellschaft also durchaus mit unserer GmbH vergleichbar. Und diese Gesellschaft, dort wurde dann eine Zweigniederlassung in Deutschland errichtet, wo auch sich dann die faktische Geschäftsführung befand. Hintergrund dieser Fallkonstellation, die oftmals anzutreffen war, dass die Limited eine geringere Haftungssumme hat als die deutsche GmbH, und von da aus war sie insbesondere vor Einführung der UG in Deutschland eine sehr beliebte Rechtsform.
Also da war dann der Fall so, dass man sich mal ganz bewusst für so eine UK Limited, das war jetzt also nicht der Fall, wo Prinz Harry vielleicht, wenn er eben hier eine englische UK gehabt hätte und jetzt zieht er zu Verwandten nach Hannover, weil ihm das in Kalifornien irgendwie zu warm geworden ist, sondern das war jetzt also im Prinzip hat man rein strukturiert.
Genau, man wollte halt eine Kapitalgesellschaft haben, die keine 12.500 Euro Gründungskapital brauchte, die man da direkt zur Verfügung stellen musste.
Und hat man wahrscheinlich die Differenz jetzt, was man da als Kapital eingespart hat, hatte man als Anwaltskosten dann wahrscheinlich bei der Entscheidung drauf.
Möglicherweise, ja. Und da kann man sich erstmal fragen, was denn im Jahr 2009 gewesen ist, warum das funktioniert hat, warum Deutschland diese Limited als Kapitalgesellschaft in Deutschland anzuerkennen hatte. Das ist sehr, sehr wichtig, weil natürlich die Gesellschafter wollten gerade diese Haftungsbeschränkungen, die GmbH bietet, auch haben. Und fragt man sich natürlich, warum sollte Deutschland die gewähren und nicht einfach sagen, naja, wenn du die Haftungsbeschränkung haben willst, dann musst du halt in Deutschland ganz formell eine GmbH gründen. In diesem Fall ist natürlich dann zu bedenken, dass zu dem Zeitpunkt 2009 das Vereinigte Königreich sich noch in der Europäischen Union befand und wir in europäischem Recht, insbesondere durch den EuGH manifestiert, die Niederlassungsfreiheit haben und in bestimmten Fallkonstellationen, die hier genau vorlagen, nämlich dann, wenn der Wegzugsstaat, das war hier das Vereinigte Königreich, die sogenannte Gründungstheorie anwendet, das ist sozusagen, stellt der Staat dann auf den formellen Gründungsakt ab, das heißt, diese Gesellschaft ist eine Gesellschaft des Vereinigten Königreichs, weil sie dort gegründet und auch in das Handelsregister eingetragen wurde. Wenn ein Staat dieser Gründungstheorie folgt, dann muss der Zuzugsstaat, das ist hier Deutschland gewesen, ebenfalls die Gründungstheorie anwenden, um die Niederlassungsfreiheit nach EU-Recht gewähren zu können. Ansonsten könnte nämlich der Zuzugsstaat auch die Sitztheorie anwenden, welche besagt, dass man nicht darauf abstellt, wo diese Gesellschaft gegründet wurde, sondern das Recht anwendet, wo dieser Staat halt seinen Verwaltungssitz hat. Das wäre hier Deutschland. Und die Limited würde die Voraussetzungen für eine deutsche GmbH, weil sie eben ein geringeres Stammkapital hat, nicht erfüllen und wäre sozusagen keine wirksam gegründete deutsche GmbH. Dadurch aber, dass Deutschland hier aus EU-Recht ebenfalls die Gründungstheorie anwenden muss, bleibt es eine wirksame UK-Gesellschaft in Deutschland mit dem nach der Recht des UK auch bestehenden Haftungsbeschränkungen.
Das war jetzt aber dann vor dem Brexit.
Das war genau vor dem Brexit. Deshalb hat das jahrelang funktioniert. Und man konnte auf diesem Umweg sozusagen eine quasi deutsche GmbH mit einer geringeren Haftungskapital gründen.
Ja. Nun, dann kann man sagen, das war also bevor Boris Johnson Premierminister. Ja. Da war man jedenfalls noch sicher in der EU. Und irgendwann, als das dann geworden ist, ja, echt aufpassen mit diesem blonden Politikern an der Spitze von irgendwelchen Regierungen.
Ja, die lösen Kollateralschäden aus, wo sie es gar nicht so richtig gesehen haben. Ja,
nämlich, das kann ich jetzt auch so einfach so sagen. Ich muss nur mal auf die Haarfarbe gucken, weil ich war mal blond, jetzt bin ich grau, hab das Problem nicht mehr.
Ja, und ich auch nicht. Aber unsere Limited hat ein Problem nach dem Brexit. Nämlich nach dem Brexit ist das UK nicht mehr in der Europäischen Union, insofern die europäische Niederlassungsfreiheit, der Schutz, der besteht dann nicht mehr. Und Deutschland gehört zu den Staaten, die grundsätzlich nicht der Gründungstheorie folgen, sondern der Sitztheorie.
Das Verwaltungssitz. Ich heißt Sitztheorie richtig? Nee, man muss immer mit Sitz, ist immer der Verwaltungssitz und nicht der statutarische Sitz, wie er im Gesetz oder Vertrag steht.
Genau, das wäre Gründungstheorie.
Nicht die Adresse.
Genau. Also der Verwaltungssitz folgt und dementsprechend guckt sich jetzt Deutschland nach dem Brexit an, wo diese Limited faktisch verwaltet wird, das ist in Deutschland, und prüft dann, ob die Limited die Voraussetzungen für eine deutsche Kapitalgesellschaft erfüllen würde. Und das tut sie eben nicht, sodass Deutschland die Limited in Deutschland nicht mehr anerkennt und damit auch nicht mehr die Haftungsbeschränkungen. Als was man jetzt dann diese Gesellschaft ansieht, da wurde lange Zeit auch mal überlegt, ob man das Ganze als rechtliches Nullum ansehen könnte. Das tut man nicht mehr. Man spricht jetzt auch von der modifizierten Sitztheorie, indem man sagt, diese Gesellschaft gibt es in einer Gesellschaftsform eigentlich schon noch, nur halt nicht mehr in einer Kapitalgesellschaftsform. Das heißt, es ist entweder eine offene Handelsgesellschaft, wenn ein Handelsgewerbe getrieben wird, oder wenn es nicht der Fall ist, ist es eine GbR. Oder es kann auch wirklich nur als Einzelhandelskaufmann gesehen werden, wenn diese Limited beispielsweise nur einen Gesellschafter hatte. Und in diesem Beschluss der OLG Celle war es nicht so ganz klar, ob da nun ein oder zwei Gesellschafter waren. Insofern, und es ging in dem Beschluss darum, ob der vermutlich einzige Gesellschafter zur Löschung dieser Limited in Deutschland verpflichtet war. Und da konnte man nicht klären, ob es einen einzelnen oder einen zweiten noch gab. Deshalb wurde am Ende nicht verpflichtet, die Löschung zu bewilligen. Aber das hatte nichts damit zu tun, dass diese Limited nicht gelöscht werden musste. Die muss gelöscht werden. Frage war nur, wer ist dafür verantwortlich? Und dieser Teil des Urteils ist sicherlich nicht der interessante, sondern der interessante ist der, dass das OLG Celle tatsächlich gesagt hat, es muss gelöscht werden, weil diese Limited ist keine Kapitalgesellschaft mehr. Das ist jetzt Personengesellschaft, Einzelhandelskaufmann, und jedenfalls hat sie keinerlei Haftungsbeschränkungen mehr gegenüber den Gesellschaftern.
Jetzt sagen Sie mal, was war denn da so strittig dran, dass diese Entscheidung das bis zum Oberlandesgericht geschafft hat?
Also strittig war, oder längere Zeit ist umstritten gewesen, die Frage, ob nicht hier bilaterale Vereinbarungen, die getroffen werden könnten oder wurden auch mit dem UK und der Europäischen Union über den Brexit, ob die nicht dazu führen können, dass man eine Situation hat, die vergleichbar wäre mit der Situation, die man vor dem Brexit hatte. Also konkret ist es so, dass der Wegzugsstaat mit einem anderen Staat, mit dem Zuzugsstaat, ein Abkommen schließen kann, in dem geregelt wird, wie ein solcher Wechsel zu beurteilen ist. Und dieses so ein solches Abkommen besteht etwa mit Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika, in dem geregelt ist, dass man unabhängig jetzt davon von Gründungs- oder Sitztheorie sagt, solche US-Gesellschaften, die hier einen Verwaltungssitz nach Deutschland verlegen, die erkennen wir hier in Deutschland an. Und da ist in der Literatur lange Zeit vertreten worden, dass das Abkommen, was das Vereinigte Königreich mit der EU geschlossen hat, dass das eine solche Wirkung gegebenenfalls entfalten könnte. Aber da hat also die deutsche Rechtsprechung schon auch hier in dem Urteil, aber auch schon noch in Vorgängerurteilen, auch schon dann entschieden, dass es insgesamt die Anforderungen an ein solches Handelsabkommen nicht erfüllt, sodass es dabei bleibt, dass es keinen Schutz dieser Limited aus dem Vereinigten Königreich bei einem Wechsel des Verwaltungssitzes aus dem UK nach Norddeutschland gibt. Das ist also hier längere Zeit umstritten und diskutiert worden, aber diese Frage ist jetzt auch durch diesen Beschluss endgültig geklärt. Also die Limited hat hier ihren Schutz verloren. Was weiterhin nicht eindeutig ist, ist, was in den Fällen passiert, in dem der Wegzugsstaat zwar in der Europäischen Union ist, aber nicht der Gründungstheorie, sondern auch der Sitztheorie folgt und mit einem Wegzug einer Gesellschaft fordert, dass diese Gesellschaft aus dem Handelsregister des Wegzugsstaates gelöscht wird. In diesen Fallkonstellationen stellt sich dann die Frage, ob der Schutz der Niederlassungsfreiheit noch gewährt werden kann, weil natürlich die Gesellschaft dann aufgelöst ist, die ist nicht mehr existent und eine nicht existierende Gesellschaft kann auch keinen Schutz mehr entfalten, sodass wir in diesen Fallkonstellationen auch nicht sicher sein können, dass hier der Schutz der Niederlassungsfreiheit vollumfänglich eingreift, sodass solche Fälle doch nochmal sehr sorgfältig zu prüfen sind, auch auf sehr individueller Basis zwischen den beiden beteiligten Ländern, ob dort die Situation vorherrschen könnte, dass die Gesellschaft quasi mit der Grenzüberschreitung ihren Existenz verliert. In Deutschland etwa hatten wir die Situation auch vor dem MOMIC, wo auch die deutschen Gesellschaften bei einem Wechsel ins Ausland, also bei einem Wechsel des Verwaltungssitzes aus dem Handelsregister gelöscht werden mussten, sodass dann auch für den Zuzugsstaat keine Verpflichtung bestand, dort diese Gesellschaft anzuerkennen im Sinne der Niederlassungsfreiheit, sondern sagen wir, dann wieder auch individuell entscheiden konnte, ob er diese Gesellschaft als haftungsbeschränkte Gesellschaft im Staat anerkennt oder nicht. Das sind also noch Fälle, die nicht ganz geklärt sind. Geklärt ist allerdings hier der Fall, den wir hier haben, also oder beziehungsweise auch der Fall, den wir vor dem Brexit hatten, nämlich wenn der Wegzugsstaat die Gründungstheorie anwendet und es sich um eine EU-Gesellschaft handelt, dann haben wir die in Deutschland anzuerkennen.
Ja. Jetzt haben Sie ja eben aufs MOMIC hingewiesen. Da wurde sich ja gekümmert um die Kapitalgesellschaften. Ja, nehmen wir jetzt hier mal beispielhaft, haben wir dann im deutschen GmbH-Gesetz in § 4a eingefügt und da steht eben, Sitz der Gesellschaft ist der Ort im Inland, den der Gesellschaftsvertrag bestimmt wurde. Also solange ich meine Adresse noch in Deutschland habe, mal jetzt ganz einfach gesprochen, nicht allein die Verlegung des Verwaltungssitzes Jetzt führt hier dann noch nicht automatisch dazu, dass die Gesellschaft nach dem deutschen Gesellschaftsrecht aufzulösen ist. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, 2008 glaube ich. Aber neu haben wir das jetzt auch eben für die Personengesellschaften, weil da hatten wir eine solche Vorschrift auch noch nicht. Und die ist eben jetzt mit dem Modernisierungs-Personengesellschaftsgesetz reingekommen. Da haben wir jetzt für die BGB-Gesellschaft, § 706, eine vergleichbare Vorschrift. Also das ist jetzt in Deutschland ebenfalls schon mal erfreulich klar dann geregelt für beide Gesellschaftsformen, aber wie Sie sagen, ansonsten immer jedes Land einzeln angucken.
Ja, also auch ganz pauschal zu sagen, wir sind in der Europäischen Union und der Wechsel des Verwaltungssitzes in Form des Geschäftsführungssitzes hat keinerlei Konsequenzen, sondern kann im Rahmen der Niederlassungsfreiheit in jeglicher Form durchgeführt werden. Da muss man vorsichtig sein. Also das kann man so pauschal nicht sagen, sondern muss da sehr, sehr sich auch mal die beiden beteiligten Länder und deren Rechtsordnungen sich da ansehen.
Sicher, denke ich, kann man sich sein bei einer SE. Da ja. Haben wir also innerhalb jedem Staat, wo eben diese SE zugelassen ist, haben wir ausdrückliche Regelungen.
Ja, also dort und auch in dem Bereich der Umwandlungsprozesse haben wir auch nochmal gesonderte Regelungen, die auch mehr ermöglichen als jetzt der reine faktische Verlegung des Verwaltungssitzes. Also auch dort gibt es mehr Möglichkeiten, dort eine Gesellschaft im Rahmen des Formwechsels mit Sitzverlegungen am Zuzugsstaat weiter in der Form, wie man sie vorher hatte, betreiben zu können.
Also, da wird also sozusagen Form gewechselt, in meinetwegen die ausländische Kapitalgesellschaft, Form wechseln, wird die umgewandelt in die inländische Kapitalgesellschaft. Das sind die Fälle, das ist halt ein bisschen aufwendiger, das Verfahren. Aber jedenfalls häufig die sichere Variante, kommt jetzt auch an auf die beiden Länder, nicht? Aber
ja, das ist sicherlich die sichere Variante, als jetzt hier den reinen Geschäftsführungssitz zu verlagern und hoffen, dass das dann auch hier eine Gesellschaftsform ist, wie man sie im Gründungsstaat gegründet hat, mit allen Haftungsbeschränkungen. Das muss nicht zwangsläufig funktionieren, auch nicht innerhalb der Europäischen Union. Ja, ja. Also, ja, da wollte ich nur sagen, das sind halt so, wir sehen schon, dass das nicht so ganz ohne ist. Das sind halt Punkte, die wir uns in der Due Diligence dann auch ansehen, prüfen und auch Risikohinweise geben, wenn dort halt wir den Anlass haben, dort dann auch gegebenenfalls tiefer einsteigen zu müssen, weil wir dort dann zum Teil auch erhebliche Rechtsrisiken sehen, weil natürlich der Verlust einer Haftungsbeschränkung ein ganz enormes Risiko darstellen könnte.
Ja, das ist korrekt. Ja, vielen Dank, dass Sie diesen Fall hier vorgestellt haben. Und dann bedanken wir uns auch bei unseren Zuhörern fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.